Also, es heißt in der Bibel, Gott schuf den Mensch nach seinem Bild. Eigentlich, Hebräisch wird gesagt, Elohim schuf den Mensch. Elohim, das ist ein Plural von Eloh. Eloh, das ist Aramäisch auch. Gott. Im Plural wird die Bibel das erwähnt. Elohim schuf den Mensch nach seinem Bild. Das heißt, man kann eigentlich auf Deutsch die richtige Übersetzung, man könnte so sagen, Gott der Dreieinigkeit schuf den Mensch. Nach seinem Bild, das heißt nach seinem Bild, das sind zwei verschiedene Sachen. Einer Seite ist geistlich, der andere ist es wirklich fleischlich. Geistlich, weil der erste Mensch war ohne Sünde und heilig. Das ist die göttliche Seite. Das ist die göttliche Bild. Und menschlich gesehen auch, Gottes Plan, Gottes Rettungsplan, ist es nicht einfach mit der Zeit kam. Das heißt, Gott schuf den Mensch und der Mensch hat gesündigt, wie wir jetzt nachher sehen werden. Und dann Gott kratzt am Kopf, sagt er, was mache ich jetzt? Ich muss einen Plan finden für diesen Mensch und dann macht er Plan. So ist nicht bei Gott. Bei Gott ist von Ewigkeit sein Plan ist da. Wie er ist ein ewiger Gott, auch seine Gedanken sind ewig. Von Ewigkeit, er weiß, er wird das tun, das wird passieren und er wird das tun. Von Ewigkeit, er weiß, er wird auch zu uns Menschen kommen, in Jesus Christus. Und so schuf Gott den Mensch, geistlich so ohne Sünde und rein, so wie Gott, nach seinem Bild. Und menschlich schuf er ihn nach Jesus Bild. So wie Jesus in Ewigkeit gedacht, wie er zu uns kommt, so hat er uns auch geschaffen. Hier dieser Baum, das ist kein Apfelbaum oder Bananenbaum, sondern heißt hier Baum der Kenntnisse, der Guten und Bösen. Gott sagt dazu zu Adam und zu Eva, ihr dürft aus dem nicht essen, sonst werdet ihr sterben. Sterben heißt in der Bibel, du bist tot, indem du bist vom Gott getrennt bist. Was hat das mit Sterben zu tun hier? Kam der Feind und sagte zu Eva, Eva bedeutet Leben. Adam, da kommt vom Adim, so heißt Aramäisch und Kildanisch, das heißt die Erde, du kommst aus der Erde. Und verführt den Mensch, den ersten Mensch, die Frau. Und heißt in der Bibel, und sie sah sehr gut aus. Die schaute den Baum und die fand den Baum wunderschön. Aber die hat sich getraut, zu dem Feind, zu ihm zu sagen, aber Gott hat zu uns gesagt, wenn wir davon essen, dann sterben wir. Seine Antwort war, nein. Ihr werdet nicht sterben, sondern ihr werdet Gott gleich sein. Dieser Baum, muss ich sagen, und dieser Trick vom Satan bis heute Tag funktioniert. Bis heute essen wir alle aus diesem Baum. Ihr werdet wie Gott gleich sein. Bis heute Tag, unsere Motto heute, 2017, 18, ich bin mein eigener Herr. Ich bin wie Gott, das heißt, ich lebe nach meinem Wille, ich tue meinen Wille. Und somit bin ich getrennt vom Gott. Und das ist der Tod. Das ist der Tod. Und bis heute Tag essen wir alle aus diesem Baum. Das ist das Problem. Und Gott schreit bis heute Tag zu jedem von uns. So hat er damals auch zu Adam gesagt. Adam, wo bist du? Gott spielt mit Adam kein Versteckspiel, sondern Adam, was hast du getan? Adam, dein Problem hat eine einzige Lösung und diese Lösung ist bei mir, komm zu mir. Und bis heute Tag, er schreit zu jedem von uns, wo bist du, was machst du? Komm einfach zu mir. Aber damals hat er eine Ausrede gefunden, wir heute auch machen wir dasselbe, es hat ihn aber nicht genützt. Was sagte er? Sie hat das getan. Wir Männer können wir das sehr gut machen, immer. Aber es hilft nichts. Und nicht nur, dass sie hat das getan, sondern letztendlich du auch, du bist dran schuld, weil du hast sie gemacht und du hast mir gegeben. Aber das hat ihnen nicht geholfen. Hier dieses Baum, Baum des Lebens, Gott lässt nicht zu, dass nach dem Sündenfall, dass Adam und seine Frau aus diesem Baum zu essen. Dieses Baum, das ist Jesus Christus. Jesus sagte, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, er hat das ewige Leben. Wer mich isst, das hat das ewige Leben. Jesus Christus zu essen, das heißt, in Jesus zu sein. Absolut voll dabei zu sein. Warum Gott achtete darauf, dass der nicht von dem Baum isst? Weil er hat nicht zugegeben. Und bis heute Tag hat sich nicht geändert. Solange ich bekenne meine Sünde nicht, da kann ich von Jesus Christus nicht essen. Dann gilt dem Werk von Jesus Christus am Kreuz nicht mehr für mich. Bis heute Tag, jeder Mensch, der nicht bereit ist, seine Sünde zu bekennen, er darf von diesem Baum des Lebens nicht essen. Aber Gott, dieser Gott der Liebe, es tut ihm weh. Er hat keine Freude, wenn der Mensch verloren ist. Es tut ihm sehr weh. Er ließ ihn einfach nicht so los, sondern er gab ihm die erste und die größte eigentlich am Anfang, die erste Verheißung. Sagt er zu Eva, aus deinem Samen kommt derjenige, ich bin jetzt gerade beim 1. Mose Kapitel 3, da kommt derjenige, dieses Feind zertritt, kaputt macht. Aber der Feind wird ihn im Fersen stichen. Das ist das Kreuz. Adam und Eva natürlich vorher haben die versucht, hier nach dem Sündenfall ihre Unschuld, ihre Fehler selbst zu reparieren, wenn ich so sagen darf. Indem die haben Blätter aus dem irgendeiner Baumfeigebaum und versucht hat, sich zu bedecken. Das ist die eigene Werke. Die kann nicht so lange halten. Bisschen Sonne, bisschen Wind, dann werden die trocken und dann fallen die aus. Das bringt nicht vieles. Unsere Werke ist gar nichts. Der Einzige, der unsere Unschuld bedecken kann, verkleiden kann, das ist er, Jesus. Was macht der Gott? Heißt in der Bibel, und er gab denen Röcke, so Kleider, aus dem Fell. Das heißt, es gab der erste Opfer. Das ist Symbol für sich selbst. Diese Kleider, keiner von uns kann in den Himmel reinkommen ohne diese Kleider. Jesaja und viele Jahre später hatte das begriffen. Deswegen hat der Schreiter, ich glaube im Kapitel 61, Vers 10, sagt er, ich freue mich im Herrn und meine Seele freut sich, weil er hat mich die Kleider des Heils angezogen. Ihr kennt vielleicht auch das Gleichnis von unserem Herrn Jesus Christus in Matthäus 22, den Hochzeit. als der Herr reinkam und sah, einer, der hat nicht dieses Hochzeitkleid an. Keiner kann zu Gott kommen ohne diese Kleidung. Ohne Jesus Christus. Die Bibel sagt da, zieht euch Jesus Christus an. Nur Christi Blut können die unsere Schuld bedecken. Und dann sind wir akzeptabel bei ihm. So ging es, jetzt fängt an, diese Rettungsfaden, so nenne ich das, diese rote Faden, das ist die göttliche Rettungsfaden für die Menschen. Jetzt teilt sich die Welt in zwei Gruppen. Kain und Abel. Man sagt, ich habe mal einen Bericht gelesen, dass über 3000 Religionen und Glauben, so verschiedene Glauben in der Welt gibt. Weiß ich nicht, aber mag sein. Biblisch gesehen, es gibt nur zwei Gruppen. Eine Gruppe, die gerettet ist, und eine andere Gruppe, die nicht gerettet ist, und egal welche Religion und welcher Glaube und welche Nationalität hat. Kain. Das Wort Kain, das ist auch ein aramäisches Wort, das heißt, ich tue. Das heißt, mein eigenes Tun. Und Abel, man spricht der richtige Name so, Habel, das heißt, eine Gabe, ein Geschenk. Kain machte ein Opfer, beide die glauben an Gott. Machte ein Opfer und Abel machte ein Opfer. Aber kein Opfer war nicht akzeptabel. Warum? Weil er hat seine Opfer von seinem eigenen Tun. Unsere eigenen Tun, die können nicht viel helfen. Unserem Herrn Jesus Christus sagte, und wenn ihr das Beste macht, dann sagt, dass ihr seid der schlechte Knecht. Er hat von seinem Feld irgendeinen Kopfsalat oder ich weiß nicht, Sauerkraut mitgebracht, aber das Beste, was er hat, das hat ihm trotzdem nicht geholfen. Abel bringt ein Tier und schlachtete den Tier. Heißt in der Bibel, ohne Blutvergießung wird keine Vergebung geben. Seit damals und bis heute wird das sich nicht ändern. Jeder, der an Gott glaubt, wird von den anderen unterdrückt und gehasst. Ihr könnt glücklich sein, dass ihr in Deutschland lebt. Ihr spürt das nicht so sehr. Woanders ist es sehr deutlich. Dann geht es die Sache so, ich muss allerdings hier wirklich jetzt ziemlich bei vielen Sachen fliegen, sonst kommen wir heute in deine Stunde nicht raus. Also dann geht es weiter bis Sinnflut. Ah, nee, es ist gut hier drauf, zum Beispiel hier den Name Henoch, ein kurz darüber was zu sagen, und zwar, hier ist der Sintflut in Noahs Zeit. Vor der Sintflut, diese Person wurde von Gott entrückt, lebendig. Gottes Gesetz seit dem Sündenfall lautet so, der Mensch muss sterben, ein Gesetz, ein göttliches Gesetz. Der Mensch muss sterben und danach kommt das Gericht. Aber es gibt Ausnahmen und diese Ausnahmen haben Bedeutung und Sinn. Die Entrückung von dieser Person vor der Sinnflut weil er war gerecht und er war einer, der lief wirklich Gott nach. Das ist ein Symbol für die Endezeit. Das kommt nochmal dasselbe. Für den Trübsal, der Herr Jesus Christus wird seine Gemeinde entrücken. Und das ist dasselbe. Wir werden heute zum Schluss drauf kommen. Sintflut. Habt ihr Ahnung, wie lange hat er gebraucht, nur seine Arche zu bauen? Das beste Nachbar. Über 100 Jahre. Die Arche, 300 Ellen lang, 50 Ellen breit, 30 Ellen hoch, ist alles von Symbol. Da können wir nur für diese Sache einen ganzen Abend verbringen. Und diese Arche mit drei Etagen, das ist Symbol für Gott. Das ist der Glaube an diesen Gott, an die Dreieinigkeit Gott. Diese Glaube hat eine einzige Tür, so eine große Arche, und die hat eine einzige Tür. Das ist die Glaube, die uns schützt von dem Verderben. Die Tür ist Jesus Christus. Im Johannes 10 sagt er, ich bin die Tür. Wenn ihr durch mich geht, dann habt ihr das Leben. Und diese Tür, zum Schluss, hat Gott mit seinem eigenen Hand zugemacht. Irgendwann, jetzt, wir leben in Gnadezeit, aber irgendwann, Gott sagte, jetzt Schluss, jetzt macht die Tür zu. Die Tür ist noch offen. Aber gehen wir jetzt zurück zu dieser Arche. Diese Arche nach, ich hoffe, dass ihr die Geschichte kennt, wie ich sagte, ich muss fliegen, nach 40 Tagen und Nächte Regen und so, und dann erst mal auch Zeit, die Arche setzte sich auf dem Berg Ararat drauf. Am 17. Tag, der 7. Monat, heißt in der Bibel. Der Berg Ararat, weißt ihr, wo das ist? Andreas, du hast vorher gut geantwortet. Hä? Genau, heute Tag in Türkei. Berg Ararat, das ist das armenische Gebiet, das Armenier-Gebiet. Nach dem Ersten Weltkrieg, die Türken, die haben die Armenier abgeschlachtet und jetzt ist es im Türkei-Gebiet. Das ist Symbol für die Aufstehung Jesus Christus. Die Bibel sagt zu uns, am 17. Tag, der 7. Monat, 7. Monat, das ist der Monat Abib. Abib bedeutet Ernte, Weizenernte. Das war in der Noah-Zeit, so, das war die Jahreszeit. Kurz später, bei der Befreiung von Ägypten in Mose-Zeit, wir werden noch drauf kommen, Gott sagte, du Mose, du machst Folgendes. Du machst den Monat Abib deine erste Monat im Jahr. Dein Jahr beginnt mit dem Monat Abib. Die Opfer, die Befragung, wir werden gleich drauf jetzt noch kommen. Die Opfer, man bringt die Opfer. Damals in Ägypten, man konnte Ägypten verlassen nur durch diese Opfer. Später ging es diese Opfer immer weiter. Das ist die Passafest und so. Am 14. Abib, man opfert. An dem Tag, Jesus Christus wurde gekreuzigt. Drei Tage später, Jesus Christus ist auferstanden. Das heißt, am 17. Abib, Jesus Christus ist auferstanden. Am 17. Abib, den Arche Noah ist auf dem Berg Ararat, hat sich aufgesetzt. Nach dem Trübsal, nach dem Verderben, heißt in der Bibel, gibt es Leben. Aber für Bestimmte. Kommt ihr mit? Okay? Nicht einschlafen. trotzt. Gott gibt Friedenszeichen und sagt, ich gebe die Menschen nicht auf. Trotz ihrer Verderben und ihrer Sünden und ihrer Mühen und alles, er gibt den Menschen nicht auf. Diese Friedenszeichen, das heißt, geht der rote Faden weiter. Der Rettungsfaden geht weiter für die Menschheit. Also Noah, seine Söhne Sem, Japhet und Ham, das ist hier in der Ecke eine kleine Karte, wie die Söhne von Noah sich verbreitet haben. Sam blieb in dieser Ecke, das heißt Israel, Syrien, Libanon und diese Ecke, was heute Nahosten heißt. Japhet ging es nach Norden, das heißt hier nach Europa. Und Ham ging es nach Afrika. Es ist merkwürdig, den Segen von Noah zu seinen Söhnen. Sam bekommt den geistlichen Segen, somit, wir werden nachher sehen, alle Propheten ohne Ausnahme kommen von Sam. Japhet bekommt den irdischen Segen. Kein Wunder, dass hier in diesem Kontinent so viel irdische Segen. Ham leider bekam nur den Fluch. Ich fliege schnell raus. Aber jetzt hier vorher, den Menschen wiederum dasselbe. Das ist der Turmbau zu Babel. Egal, was Gott vor uns tut, wir sündigen immer weiter. Wir sind nicht besser als die. Immer noch machen wir dasselbe. Was sagen die da? Lass uns einen Turm bauen, seine Spitze bis an den Himmel. Wiederum, wir wollen Gott gleich sein. Wiederum, wir sind unsere eigene, ich bin mein eigener Gott. Man trennt sich von Gott. Ich tue, was ich für richtig halte. Man geht seine eigene Wille nach und somit automatisch, man trennt sich von Gott. Die Konsequenzen davon ist Durcheinander, ist Verwirrung. Babel, auch in der arabischen Sprache sowie in den Hebräisch und Aramäisch, heißt Durcheinander. Wir sind heute, weil wir wollen unser eigener Gott sein, wir sind ziemlich sehr durcheinander. Meine Frage, wie kannst du sagen, ich bin mein eigener Herr, wenn du nicht mal die nächsten 5 Minuten in deinem Leben im Griff hast? Wenn du deine Lüge nicht im Griff hast? Wenn du deine Zigarette nicht im Griff hast? Wie kannst du deinen Hass, deine Neid kriegst du nicht im Griff. Und dann sagst du, ich bin mein eigener Gott. Wir sind durcheinander. Wir haben nicht mal für die kleinste Sache eine klare Definition. Eigentlich die kleinste Sache und die wichtigste Sache in jedem Gesellschaft ist die Familie. Man weiß heute nicht mehr, ob die Familie ein Mann und Frau oder Mann und Mann oder Frau und Frau oder Mann und Hund und Frau und Katze. Man weiß nicht mehr. Wir sind einfach durcheinander, weil wir wollen Gottes Wille nicht mehr nachgehen. Die Konsequenz, wie ich sagte, durcheinander. Gott, trotz dies, gibt nicht auf. Warum? Kann jemand mir sagen, warum? Helft mir. Weil? Weil vielen Dank, Petra. Weil unbegreifliche Liebe, das können wir nicht begreifen. Überhaupt nichts. Er gibt nicht auf. Hier ist der Abrahams Berufung. Weißt ihr, wie hieß Abraham, bevor das Gott ihn Abraham genannt? Abraham. Das heißt, ab der Vater der Ehre. Und Gott sagt zu ihm jetzt, du sollst, kurze Zeit später sagt zu ihm, du sollst nicht mehr Abraham heißen, sondern Abraham, das heißt Vater für viele Völker, weil du wirst ein Segen für viele Völker werden. Abraham war gesegnet, er war gehorsam. Eigentlich, das ist das Geheimnis für unseren Segen. Willst du gesegneter Mensch werden? Da kannst du niemals das erreichen, ohne dass du Gott gegenüber gehorsam bist. Abraham, das war sein Geheimnis. Er war gehorsam. Trotz dass er erst als Mensch machte einen Fehler. Die am Anfang, als ich habe euch erzählt von Kain und Abel, die zwei Gruppierungen, diese zwei Gruppierungen geht bis zum Schluss. Jetzt kommt die Ismael und Isaac und nachher Jakob und Esau und so geht es weiter, bis die zwei, die als Jesus Christus hinkt am Kreuz, die waren einer links, einer rechts. Einer wird gerettet, eben den anderen auch nicht. Das ist immer so. Abraham war alt und Sarah war 90 Jahre alt und Gott ständig sagte zu ihm, du bist Vater vieler Völker, wo sind die Völker? Ich habe nicht mal einen Sohn und meine Frau ist schon 90 Jahre alt. Hat er aufgegeben. Das ist unsere Schwäche. Was ist für uns unmöglich ist, bleibt für ihn immer eine Kleinigkeit. Er kam mit diesem Gedanken und sagte, ah, vielleicht Gott, er meinte so, das muss ich eine andere Frau haben. Aber das war der Gedanke von seiner Frau Sarah. Und so nahm zu sich diese Hagar und machte Ismael. Kurze Zeit später kam Jesus Christus, hatte viel Erscheinung im Alten Testament. Es ist nicht nur seine Geburt vor 2000 Jahren, sondern im Alten Testament, er war bei Abraham, war bei Jakob, bei vielen. Kam Jesus mit zwei Engeln zu Abraham und sagte, nächstes Jahr deine Frau bekommt ein Kind. Die Frau, die konnte das nicht glauben. Die, wie ich sagte, die war sehr alt. Ihre Reaktion, die hat gelacht. Und sagte zu ihr, warum lachst du? Und weil du hast gelacht, dann sollte Ishak heißen. So wie man sagt auf Deutsch, Ishak. Das heißt lachen. Dann ging es den roten Faden. Ishak, der bekam auch eine Zwillinge. Esau ist der erstgeborene Kind. Und Jakob hieß in der Bibel, als er rauskam, hält den Fuß von seinem Bruder Esau fest und deswegen haben die ihn den Namen Jakob genannt. Jakob, das heißt, da geht den Menschen nach. Esau war für ihn den Segen nicht wichtig, völlig egal. Hat seinen Segen verkauft. Wie viele Menschen heute verkaufen ihre Seele und ihre Segen für nichts, für die weltliche Sache. Für ein bisschen Linsen heißt es in der Bibel. Linsen ist vielleicht hier im Schwäbischen Land, es schmeckt gut und das ist gutes Essen. Linsen im Nahosten wächst wie im Kraut, überall. Deswegen die billigste. Wenn man nichts zum Essen hat, dann isst man Linsen. Und in der Bibel heißt, er verkaufte seine Segen für Linsen gerecht. Das heißt, für die billigste, was überhaupt gibt. Gott nahm das ernst und nahm von ihm den Segen und Jakob bekam den Segen. Jakob aber musste viel auch lernen. Nach vielen Jahren begegnete ihn Jesus und nach einem bestimmten Kampf, wir werden den Segen nicht ohne Kampf bekommen. Jakob sagte zu ihm, ich lass nicht los, bis wenn du mich segnest. Hast du mal das Jesus gesagt? Sagte Jakob, ab heute du heißt nicht mehr Jakob, sondern Israel. Israel, das heißt, Jakob heißt, du erfolgst den Menschen. Israel heißt, ich gehe dem Fußstapfen ihm nach. Das heißt, ich folge Gott nach. Gott sagt zu ihm, du folgst nicht mehr den Menschen, sondern du folgst mir ab heute. Israel heißt, ich folge Gott nach. Jakob oder Israel bekam seine Söhne, die 12 Söhne, das sind die 12 Stämme Juden, die Juden. Und irgendwann diese Juden gingen nach Ägypten. Übrigens, Gott damals sagte zu Abraham, als er hatte zu ihm von Isaak erzählt, sagte, deine Söhne, die werden so viel und die gehen auch und die bleiben 400 Jahre in Gefangenschaft und so. Das hatte Gott ihm im Voraus erzählt. Aber jetzt, die kamen nach Ägypten, ihr kennt die Geschichte. Die haben zuerst Josef, die Brüder, Josef, jede wichtige Person in der Bibel ist auch ein Symbol für Jesus Christus. Jesus wurde von seinem Bruder verkauft als Sklave und er war in Ägypten. In Ägypten, bei den Heiden, das heißt, war der Herr bei den Heiden. Erst später, als da war der Hungernot, diese Trübsalzeit, dann kamen seine Brüder und die beugten sich alle vor ihm. Das ist die Geschichte von Jesus Christus. Jesus kam zu seinen eigenen, aber seine eigenen, die wollten ihn nicht haben. Die haben ihn verkauft als mit dem Preis eines Sklaven. In Jesus' Zeit, die waren 30 Silberne, in Josef' Zeit, die waren 20 Silberne. Das ist der Preis von einem Sklaven. Und Jesus ist der Herr für die Heiden eigentlich, für uns, die Nicht-Juden. Später, Gott hat einen extra Plan, einen extra Rettungsplan. Die Juden, die bleiben sein Volk. Und Gott hat einen extra Plan für die Juden. Aber dieser Plan geht nicht vorbei an Jesus Christus. Jesus ist das A und O. Und die werden alle sich beugen vor Jesus Christus. Wie im Zacharia erzählte. Die werden sich dastehen. Jetzt vielleicht kommen wir noch drauf. Also die waren 400 Jahre in Ägypten. Dann kam die Befreiung. Gott gebrauchte Mose dafür. Und man sagte zu ihm, warum erst jetzt? Nach 400 Jahren. Was denkt ihr, warum nach 400 Jahren? Warum hat das so lange gedauert? Warum hat es so lange
gedauert? Weil sie
gebucht haben. Ja, auch danach sind auch nicht anders geworden. Sind auch so geblieben. Ja, Andreas, die waren danach auch ungehorsam. Aber warum hat er 400 Jahre gewartet? Gott wirst du ihm niemals haben, wenn du nicht von deinem ganzen Herzen zu ihm schreist. Sagt er zu Mose, weil die haben zu mir geschrien und ich habe ihre Stimme gehört und deswegen bin ich gekommen. Heißt in der Bibel, Jesus Christus klopft an und wartet auf deine Meldung. Für uns auch, wer klopft, wird ihm aufgetan. Und wer sucht, er findet. Die haben gesucht und geklopft, dann kam Gott. Also dann kam diese Befreiung. Die Befreiung der letzten Plage mit dem Tod. Und danach sagte Gott zu ihm, das war der 10. Sag deinem Volk Mose und sag auch die Ägypter, wer auch von den Ägyptern auch mitmachen will. Gott hat alle Menschen lieb. Dann heißt in der Bibel, kam das Volk, die Juden und viele von den Ägyptern auch mit. Sag denen Folgendes. Wer will, dass der Verderben nicht zu ihm nach Hause kommt und den Tod mitbringt, soll ein Opfer bringen und dem Blut schmieren an seine Tür von draußen. Das ist der rote Faden. Der Verderber wenn ich mich im Blut Christi und hinter dem Blut Christi und hinter Jesus Christus seine Kreuz verstecke, das heißt, wenn ich an Jesus Christus und seine Opfer glaube, dann hat er keine Chance, zu mir zu kommen. Er hat nicht mehr in meinem Leben zu sagen. So hat Gott hat er das Volk geführt durch den Wüste Sinai bis zum gelobten Land. Übrigens, eigentlich, das ist unsere Geschichte alle. Das ist die Geschichte von jedem von uns. Wir alle waren mal in Ägypten. Das heißt, im Land der Sünde, im Land der Gefangenschaft, unter der Macht von Pharao, unter der Macht, das ist Symbol auch für Satan. Jeder von uns unter dieses Macht. Im Ägypten zuerst mal. Bis du bleibst so und wirst du so sterben auch, wenn du nicht vom ganzen Herzen zu Gott schreist. Bis du zum Gott vom ganzen Herzen schreit, du kannst dich selber nicht befreien. Jesus sagte, ohne mich, ihr könnt gar nichts tun. Wenn ich euch nicht befreie, dann bleibt ihr in Gefangenschaft. Wenn du vom ganzen Herzen befreit, dann wird Gott dich zum gelobten Land, das heißt zu seinem Reich, Symbol für seinem Reich, hindurchführen, aber durch die Wüste. Und die Wüste ist schwierig. Jesus sagte, in der Welt habt ihr schwer, habt ihr Angst. Aber das ist nicht alles. Ich habe die Welt überwunden. Und somit hier in dieser Wüste, diese Stiftshütte, das ist allein braucht man eigentlich eine Freizeit. Diese Stiftshütte ist das Symbol für Jesus Christus. Das ist die Begleitung von Gott mit diesem Volk durch die Wüste. Diese Stiftshütte, dieser hier Zaun, 100 Ellen lang, 50 Meter, 50 Ellen breit und dann am Anfang ist der Altar. Jede einzelne Sache vom Altar schreit für Jesus. Dann kommt die Waschbecken so rund und dann kommt die Stiftshütte, die teilt sich zwischen der Heilig und alle Heiligen und dort vor Augen seines Volk kam dem Volke. Nur um Gott zu sagen zu seinem Volk, ich bin immer bei euch. Und das tut er, Jesus Christus, heute Tag. Jesus, als in den Himmel gefahren, er sagte, ich lasse euch nicht als Weise hinter mir, ich bin bei euch alle Tage. Was die getan haben, wir tun auch nicht viel anders. Die haben gemeckert, gemurrt und die waren immer unglücklich und unzufrieden. Aber Gott gab sie trotzdem nicht auf. Dann durch Josua, halbe Stunde ist schon vorbei? Okay, ich mache aber dieses Bild fertig. Dann kamen die durch Josua und danach der Richter, der letzte von den Richtern war der Prophet Samuel. Und dann das Volk wollte unbedingt einen König haben, eigentlich gegen Wille von Gott. Gott sagte, ich bin euer König. Sagt, nein, wir wollen einen König, der Mensch ist. Und dann haben die Saul gehabt und Saul auch hat er von dem Baum gegessen. Ich bin mein eigener Herr. Und deswegen war aus vor ihm. Dann kam David und die Bibel hat zu uns gesagt, du David, aus deinem Samen, das ist die rote Linie, aus deinem Samen kommt das ewige König, der sein Reich keine Ende hat. David wollte den Tempel bauen, Gott sagte zu ihm, nein, hoffentlich weißt ihr warum, weil er hat gesündigt. Und sein Sohn Salomo hat den Tempel gebaut. Dieser Tempel ist sehr, sehr wichtig. Ich muss fliegen, denn die Brüder, die haben gesagt, hier, lieber schnell und für die Rückfragenzeit bleiben. Okay, der Tempel ist nicht nur ein Symbol, sondern Tempel ist es Gottes Gegenwart unter seinem Volk. Nachdem Salomo, seine Kinder, die waren auch ungehorsam, auch jeder hat von diesem Baum gegessen. Ich bin mein eigener Herr, ich bin selber Gott. Und somit hat sich das Volk in zwei Reiche geteilt. Im Norden hieß damals Israel, das sind die 10 Stämme. Im Nordisrael heißt Nordreich Israel und Südreich Juda, das sind die 2 Stämme Juda und Benjamin. Die haben sich geteilt. Ich muss hier wirklich ein bisschen schneller machen. Hier gab es viele in dieser Zeit, viele Propheten. Auch Jeremia und Jesaja und so. Diese 10 Stämme, die haben nicht mehr aufgehört. Ihr kennt die Geschichte auch von Elia und Elisa und so. Die wollten einfach nicht mehr auf Gott hören. Gott lässt zu, die 10 Stämme hier eigentlich kamen die Assyrer und die haben sie weggenommen. Die Assyrer, das ist das Volk in Syrien, im Nordsyrien. Das ist die Wegführung Israels nach Assyrien. Kurze Zeit später ging es Juda auch nicht viel besser. Auch die haben nicht aufgehört, den Gott zu beleidigen, im Prinzip. Und Gott ließ zu, dass die Nabukadnassar, das heißt die in Babylon, der König in Babylon, kam er auf die und hat sie auch in Gefangenschaft. Der ist die berühmte 70-jährige Gefangenschaft. In dieser Zeit, trotz alles, trotz ihrer Ungehorsam, Gott hat denen eine große Hoffnung gegeben. Wir leben in Weihnachtszeit und wie ich merke überall, man liebt die Weihnachtsgeschichte, vor allem vom Lukas-Evangelium. Eigentlich das beste Weihnachtsgeschichte ist im Alten Testament. Im Jesaja sagt, dass sie, die junge Frau, das ist 750 Jahre vor der Geburt Jesu Christus, sagt, dass sie, die junge Frau, die wird ein Kind bekommen und dieses Kind soll Immanuel heißen. Immanuel, auch Aramäisch, das heißt immer, das heißt mit uns und El ist Gott. Aber trotzdem kamen die beiden in diese Schwierigkeiten. Gottes Linie hier, diese Rettungslinie, ging es weiter. In Gefangenschaft war Daniel, der Prophet Daniel war auch drin, auch beim Assyrer war der Prophet Hesekiel, die waren alle Propheten da. Daniel war auch dabei, Esra und Nehemia und alle anderen, die waren auch dabei. In Gefangenschaft sogar. Gott sagt dazu Daniel, auf den Jahre Zeit, wann wird die Erlösung geben? Gott sagt dazu Daniel, auf den Jahre Zeit, wenn Jesus Christus kommt. Sagt er zu ihm, von dem Zeit, als die von dem König Artaxerxes, das ist der König in Persien, weil die kamen nach Babylon und Babylon wurde kurze Zeit später der König von Persien kam und hatte den König von Persien den Macht dort gehabt und dieser König gab seine Befehl, gab seine Schreibung, die Befreiung für dieses Volk. Und Gott sagt dazu zu Daniel, von dem Zeit an, das war 458 vor Jesus Christus, zähle Daniel 70 Wochen. Und da wird passieren. 70 Wochen, das heißt, eine Woche, damals so man hat gerechnet, eine Woche ist 7 Jahre. Das heißt 490 Jahre. Das ist ein bisschen mathematisch, aber ich mache es schnell. 458 Jahre vor Jesus Christus und jetzt 490 Jahre, 7 Wochen, 70 Wochen mal 7 Jahre, 490 Jahre. Das heißt, jetzt wir sind 32 nach dem Geburt Jesus Christus. Am Jahr 33, Jesus Christus weg würde eigentlich kam die Kreuzigung und hat die Erde verlassen. Diese Zeit hatte sogar Gott geteilt. In 62 Wochen in 7 Wochen und noch einer Woche, in 62 Wochen, da kommen wir an die Zeit genau für 134 Jahre. Das ist die Zeit zwischen dem Alten Testament und dem Neuen Testament, wo kein Prophet und keine Prophezeiung gab es mehr. Sagt er, jetzt, diese 62 Wochen, wird nichts passieren. Und danach kommen die 7 Wochen, das ist der Tempelbaum, und dann die eine Woche, die extra eine Woche für die Trübsal. Ich weiß, das ist ein bisschen mathematisch, da braucht man auch lange für diese Erklärung. Ich wollte nur sagen, Gott hatte dem Volk eine, nicht irgendeine Prophezeiung, sondern genaue Hoffnung gegeben. Irgendwann haben die auch durch den König vom Persen, der Erlaubnis bekommen, dass die zurückkehren nach 70 Jahren. Zerubabel hatte den Tempel gebaut und Nehemiah hatte den Stadtmauer gebaut und das Volk kam zurück nach Jerusalem. Also jetzt, die 62 Wochen von Daniel sind vorbei, über 400 Jahre. Da war nur zwischen der letzte Prophet Malachia und der Matthäus-Evangelium, da war die Makkabäer und so, das war die Geschichte von den Juden, aber keine Prophezeiung mehr. Jesus Christus Geburt. Jesus kommt. Gott kommt auf die Erde. Es soll der Engel Gabriel sagt das zu Maria, er soll Jeshua heißen. Das ist Jahwe rettet. Gott rettet den Menschen. Emmanuel, Gott mit uns. Jesus hat ein, passt ihr bitte gut auf. Die rote Linie jetzt, hier ist mittendrin die grüne, das ist die Juden. Jesus sagt dazu, im Johannes-Evangelium Kapitel 4 sagt er, für die Frau am Brunnen sagt er, ihr betet ohne Ahnung, weil der Heiland kommt von den Juden. Mit Jesus trennt sich jetzt die Linie, weil die Juden wollten von Jesus nicht mehr wissen. Da trennt sich jetzt die Linie. Das ist die rote Linie jetzt, es ist Jesus Christus persönlich. Und das ist die jüdische Linie. Jesus hatte nur eine einzige Absicht, und zwar dieses Kreuz. Weil der Sündelohn ist tot. Das muss bezahlt werden. Und Gottes Gesetz, Gott bricht sein eigenes Gesetz niemals. Das muss bezahlt werden. Und wer kann das bezahlen außer ihm? Keiner. Es muss einer, der ohne Schuld ist, dass der bezahlen kann. Das muss eine göttliche Person sein, dass er in sich alle enthalten kann. Das hat jetzt Christus getan. Wer ist gegen dieses Kreuz? Es ist nur Satan. Ihr kennt die Geschichte, ich mache jetzt nur kurz hier erzählen, wo ist der Stefan, das zählt aber nicht von der halben Stunde. Matthäus Evangelium. Für Jesus war immer eine Frage zu stellen, sehr, sehr wichtig. Nämlich, immer hat Jesus gefragt, was meint ihr, wer bin ich? Jetzt, wenn einer von uns auf die Idee kommen wird und sagt, was meint ihr, wer bin ich? Wir werden alle denken, was denkt er von sich? Warum fragt er so solche Frage? Warum für Jesus war diese Frage sehr wichtig? Immer hat gefragt, was meint ihr, wer bin ich? Was meinen denn Leute, wer bin ich? Hat auch seine Jünger gefragt. Weil unsere Rettung hängt von der Antwort auf diese Frage. Wenn wir meinen, Jesus Christus bloß ein Prophet ist, dann haben wir nicht viel gewonnen. Fast gar nichts, weil alle Propheten, die schreien nach ihrer Rettung. Als Petrus einmal sagte zu ihm, du bist der Messias, du bist Gottes Sohn, du bist Gott auf der Erde, dann bekam er das größte Lob, was überhaupt gibt in der Bibel. Jesus sagte, du bist der Fels, und auf diesem Fels baue ich meine Gemeinde. Nicht, das heißt, Petrus ist im Fels, sondern dieses Bekenntnis, dass Gott ist Mensch geworden. Jesus hatte seine Gemeinde gebaut auf diesem Fels, dass Gott aus lauter Liebe ist Mensch geworden. Und dann heißt in der Bibel, auch im Matthäus-Evangelium 16, auch in anderen Evangelium, man berichtet darüber, und sagt, und seitdem fängt an, Jesus Christus seine Jünger zu sagen, Warum kam er? Jetzt, Sie wissen, dass er ist Gott auf der Erde und dann musste er denen erklären, welches Ziel verfolgt er. Und dann erzählt er im Detail, was auf ihm kommen wird. Und ich meinte von den Kreuzigungsgeschichten. Dieses Kreuzigungsgeschichte, das war keine böse Überraschung für Jesus Christus. Er kam extra deswegen. Als Petrus hatte das gehört, was sagt der Petrus? Jetzt sage ich mit meinen Worten, um Gottes Willen, das soll dir auf keinen Fall passieren. Was sagt Jesus Christus? Vielen Dank, du bist echt ein guter Kumpel. Was sagt Jesus Christus zu ihm? Boah, vor 5 Minuten sagte er zu ihm, du bist im Fels und auf diesem Fels baue ich meine Gemeinde. Und jetzt sagt er zu ihm, hau ab, du Satan. Wie soll man das verstehen? In der Tat, Jesus hat mit Satan gesprochen und nicht mit Petrus. Der Beweis dafür, am Ende, Jesus gab seinen großen Auftrag für Petrus. Du leite meine Gemeinde. Satan benutzt öfter unsere Gefühle, damit er sein Ziel durch uns erreichen kann. Da muss man wir hier aufpassen. Also Jesus kam mit dem Absicht, dieses Kreuz. Jesus wird, wie ich sagte, am Passa-Feiertag, an diesem Feiertag, den Opferfeiertag, geschlachtet. Das ist der Lamm. Das ist Gottes Lamm, der unsere Sünde auf sich trägt. 3 Tage im Grab, natürlich, Jesus, Gott stirbt nicht. Heißt in der Bibel, in diese 3 Tage, Jesus ging in den Hadasch, in dieses Gefängnis und predigt dieses Völker, die im Sinnflut und alle Völker, die gestorben sind und gibt denen die gute Nachricht. Es gibt eine Chance. Und heißt in der Bibel, viele glaubten an ihm. Das heißt, viele dort sind gerettet. 3 Tage später, Jesus verlässt auch mit seinem Leib den Grab und blieb 40 Tage lang mit seinen Jüngern. Am 40. Tag, das ist die Himmelfahrt auf den Ölberg, vor den Augen seiner Jünger, die waren über 500 Jünger da, ist in den Himmel gefahren. Und dann gab es seine letzte Rede. Geht hin und ihr kennt die Geschichte. Macht alle zu Jünger und ich bin bei euch alle Tage. Jesus ging in den Himmel. 10 Tage später, das heißt nach der Aufstehung jetzt 50 Tage. 50 Tage, warum? Es ist kein Zufall. Nach dem Passafest am 50. Tag ist es ein Feiertag. Das ist Gottes Gabe. Und das war die größte Gabe, was Gott den Menschen gibt. Sein Geist. Das ist die Ausgießung des Heiligen Geistes. Ab da, diese goldene Linie jetzt, ist das die Christi Gemeinde. Die Christi Gemeinde kam von den Juden. Denn erste Jünger sind alle Juden. Petrus und Jakobus und alle sind Juden. Paulus sind alle Juden. Das sind von den Juden. Aber die Juden, den restlichen Juden, die haben das abgelehnt. Nach der Kreuzigung, Jesus gab denen über 40, genauer gesagt 42 Jahre Zeit, Chance, dass die sich bekehren. Aber die wollten nicht. Und Jesus hatte vorher gesagt, wenn ihr das nicht macht, dann bleibt hier kein Stein auf Stein in dieser Stadt. Auch in der Mauer auch nichts. Und genau 72 nach der Kreuzung, nach Jesus Christus, ist das Volk durch die Römer eigentlich in der ganzen Welt zerstreut. Die haben die Stadt kaputt gemacht, den Tempel kaputt gemacht und das Volk war überall in der ganzen Welt zerstreut. Und das hat der Gott auch denen bei Mose gesagt. Wenn ihr den Heiland ablehnt, ihr werdet in der ganzen Welt zerstreut und das Schwert wird euch hinterherbleiben, egal wo ihr hingeht. Die Juden, die waren nicht nur in Deutschland verfolgt, überall. Wo die waren verfolgt und gehasst. Auch in England, auch in Spanien, auch in Italien, auch in Russland, auch in Arabien. Überall, wo die waren gehasst und verfolgt. Aber Gott hat denen versprochen, er wird sie nicht vernichten. Aber egal, wo die hingehen, dein Schwert läuft sie hinterher. Und dann heißt, lass uns, bevor dass wir herkommen, lassen wir diese Linie jetzt kurz und gehen wir zurück auf die Christi-Gemeinde, diese goldene Linie. Kurze Zeit danach, ihr seht jetzt hier diese dunkle Braune. Innerhalb dieser goldenen Linie, das sind die Namen Christen. Und leider sind die Mehrheiten. Heute Tag, Statistik gesehen, gibt es über 2 Milliarden Christen in der Welt. Ich frage mich von diesen 2 Milliarden, wie viel von diesen 2 Milliarden wirklich haben Jesus Christus im Herzen? Wie viel von diesen 2 Milliarden wirklich vom ganzen Herzen glauben an Jesus Christus? Mag sein, sind alle getauft. Taufe heißt nicht Rettung. Taufe bringt dir keine Rettung. Taufe ist, wie soll ich sagen, das ist eine notwendige Sache. Aber das ist keine Rettung. Es ist notwendig, wenn ich mein Kind in die Schule schicke, dass ich mein Kind in die Schule anmelde. Das ist notwendig, das ist sehr wichtig. Und wir feiern diese Sache. Aber dass ich mein Kind in die Schule angemeldet habe, das heißt immer noch nicht, dass der eine Ausbildung hat und ein Zeugnis hat. Er muss viel mitmachen und arbeiten und hingehen, damit dass der sein Zeugnis hat. Taufe ist es nur eine Anmeldung bei Jesus Christus. Fehle und er wird immer mehr und mehr, diese dunkle Braune, innerhalb der Christi-Gemeinde. Heißt, Gott hat das Volk versprochen, aber ich werde euch nochmal, kurz vor der Endezeit, nochmal in diesem Land, meinte ein gelobtes Land, in Israel, nochmal von ganzer Welt zurückführen und zusammensammeln. Hier beginnt eigentlich die Endezeit. Jetzt ab hier und der nächste Bild, das ist nur Zukunft. Hier die Entrückungszeit. Vor der Entrückungszeit, das heißt, Jesus Christus wird nicht auf die Erde kommen, sondern Jesus Christus entrückt seine Gemeinde. Und Gemeinde heißt die Leute, die an ihm wirklich von ganzem Herzen glauben. Also vor diesem Ereignis heißt, es muss 3 Sachen geschehen. Viele Bibelausleger und so, die sagen, okay, es muss erstmal, dass die Juden nochmal in das gelobte Land kommen. Und das geschah. 1947 kamen die Juden, 1948 wurde die Stadt Israel gegründet. Hier 1948 kamen die Juden. Merkt ihr hier, die Linie, die grüne Linie ist getrennt von den Christi-Gemeinden. Die ersten 50 Jahre von Israel, da gab es keine einzige Jude, der an Jesus Christus glaubt. Heutzutage, nach meinem Wissen, gibt es über 100 messianische Gemeinden in Israel. Messianische Gemeinde, das heißt Juden, die an Jesus Christus glauben, der vor 2000 Jahren hat sich vor der Menschheit geopfert. Und daher trifft sich hier die Linie, die grüne Linie, mit der Linie von der Christi-Gemeinde. Das ist durch die messianische Gemeinden. Das heißt, es muss 3 Sachen geschehen. Erstmal, dass die Juden zurück in diesem Land. Zweite Sache, es muss die Stadt Jerusalem als Hauptstadt werden. Das geschah vor 2 Tagen. Und die dritte Sache, es muss den Tempel nochmal gebaut werden. So meinen Menschen. Also dann könnt ihr jetzt euch vorstellen, wo stehen wir gerade jetzt? Jetzt wir, wo stehen wir? Hier in diesem Bereich. Was heißt das? Ist die Zeit sehr nah am Ende. Das sind Fakten, das sind biblische Fakten. Das ist keine Fantasie oder Vermutung, das sind biblische Fakten. Wir sind so nah an der Entrückungszeit, sehr nah. Und mit Tempel wiederbauen, ich habe auch meine eigene eigentlich Überzeugung. Ich werde das nachher erzählen. Für mich, das muss den Tempel nicht nochmal gebaut. So habe ich die Bibel verstanden. Jetzt geht's weiter hier, merkt ihr hier? Jesus entrückt seine Gemeinde, die Toten und die am Leben sind, auch die messianische Gemeinde wird mit entrückt. Das heißt, die Juden hier, die an Jesus Christus glauben, die werden mit entrückt und die werden in der Herrlichkeit bei Jesus Christus sein. Und die Welt geht weiter. Das heißt, danach wird Kirchen geben und die Glocken läuten und es wird weitergeben. Hier, das wird einen Namen Christen weitergeben. Und die Juden, die haben, wie ich sagte, die haben einen extra Plan. Eigentlich die Trübsal ist es nur gedacht für die Juden. Die haben einen extra Rettungsplan von Gott, von Jesus Christus persönlich. Ich mache schnell und gehe rüber. Jetzt, diese zwei Linien. Einer ist die Heiden. Meinetwegen, ihr könnt das Name Christen nennen oder nicht Juden halt. Und einer extra für die Juden. Nach bestimmter Zeit wird, heißt in die Bibel, in der Offenbarung, hier von diesen Heiden, das sind mehrere Könige, und wird einer von diesen Königen sehr mächtig sein und herrscht über die Könige. Das heißt, im Prinzip, er wird über die Welt herrschen, diese Person. Das heißt, der erste Tier im Offenbarung. Die zweite Person, der mächtig wird, das ist der Antichrist. Der Antichrist muss ein Jude sein. Wenn einer, weil am Anfang der Antichrist, wenn der kommt, er wird nicht sagen, ich bin der Antichrist, sondern er wird sagen, ich bin Christus. Heißt in der Bibel, er sah wie ein Lamm aus. Wie, aber nicht, er ist kein Lamm, sondern er sah wie ein Lamm aus. Und er bekam zwei Hörner, so heißt es in Offenbarung. Die Hörner ist ein Symbol für Macht. Dieser Antichrist bekommt zwei Hörner, ein geistliche Macht und ein politische Macht. Ein geistliche Macht, er ist in der Lage, Wunder zu tun, Tote wieder lebendig zu machen. Deswegen viele werden die glauben, ah, das ist der Messias, hundertprozentig. Wer kann das tun? Und politische Macht. Er bekommt hier mit dem einer Bündnis zusammen unter der Herrschaft von Satan. Das ist eigentlich die Gegendreieinigkeit. Satan und diese erste Tür und der Antichrist, die zweite Tür. Diese Zeit, das ist die Trübsal. Ich werde hier jetzt die Siegel und den Psaunen und die Schalen nicht erklären. Sonst darf ich? Nein. Okay. Diese Zeit von hier bis hier, das ist eine Woche. Das ist die letzte Woche von Daniel. Daniel 7 und Daniel 9, Kapitel 7, Kapitel 9. Das ist die letzte Woche. Die erste Zeit von dieser Woche, das heißt die 3,5 Jahre, so heißt in der Bibel, wird den Antichrist seine wahre Gesicht nicht wirklich zeigen. Er wird viel Macht geben, er wird Wunder zeigen und er wird den Leute verführen, weit weg von den wirklich, von den wahren Lehre von Jesus Christus. Seine Lehre, heißt in der Bibel, er wird den Vater und den Sohn verleugnen. Viele Menschen werden die hinter ihm laufen. Nicht nur Juden, außerhalb der Juden. Weißt ihr zurzeit, welcher Glaube hat diese Lehre? Das ist der Islam. Dass Gott lässt zu, dass so viele Muslime in diesem Kontinent und nach USA, das heißt so Westen, kommen, nicht umsonst. Ihr sollt eins nicht vergessen, Jesus Christus bleibt der Herr der Geschichte. Es muss letztendlich alles seine Geschichte dienen. Es muss das passieren. Wenn der Antichrist kommt, stellt euch so vor, wenn der Antichrist kommt und unsere Welt geistlich gesehen ist gesund und sind alle gute Christen und so, dann hat er keine Chance. Es muss einen Boden vor ihm vorbereitet. Der beste Boden, das ist die islamische Lehre. Den Inhalt von der islamischen, die Hauptlehre vom Koran, Man verleugnet den Vater und den Sohn. Man glaubt nicht an den Erlöser am Kreuz, dass der vor Menschen gestorben ist, das rettet den Menschen und das Vater und das Gott auf keinen Fall, er ist ein Vater. Die Muslime in ihrem eigenen Land, wenn der Antichrist kommt, die haben nicht viel Macht, weil die haben nicht viel Wissen und null Technik. Und sie sind total, hundertprozentig abhängig vom Westen. Das heißt, die können nichts machen. Jetzt, der Trump hat das gemacht. Ja, und was können die machen? Ein bisschen schreien und dann gehen die nach Hause. Das ist alles. Die können nichts machen. Gott lässt zu, dass die herkommen. Gott erreicht mit dieser Sache zwei Sachen. Erste Sache, weil er hat alle Menschen lieb. Viele von denen, dann haben die die Chance, wirklich von dem wahren, lebendigen Gott zu hören und zum Leben kommen. So bei uns in der Gemeinde, in zwei Wochen werden drei auf einmal getauft. Andere Sache, weil das ist die Vorbereitung, das ist die beste Bodenvorbereitung für den Antichrist. Warum? Weil die Muslime, die warten auch auf Jesus Christus. Viele Theologen, die freuen sich so riesig. Wow, wir sind so einig. Die Frage aber, welcher Jesus Christus? Und wenn du schaust im Islam, wie heißt und was macht dieser Christus, wenn er kommt, was die auf ihn warten? Und vergleich das mit dem Antichrist in der Bibel. Es ist absolut 1:1. Die warten auf einen Jesus Christus, der den Vater verleugnet, den Kreuz verleugnet, sogar heißt, er wird den Kreuz zerbrechen und dann geht in den Moschee, in Aqsa-Moschee und verlangt von allen Menschen, ihm seine eigene Glaube, das heißt den Islam, anzubeten. Daher, ich meinte hier, der Aqsa muss nicht weggenommen und der Tempel muss nicht gebaut werden. Das ist nur Zukunft. Wie ich das sehe, es wird auch so sein. Gott lässt auch nicht umsonst. Diese Felsmoschee wird auf den Allerheiligsten gebaut. Nicht nur in dem Platz, Tempelplatz, sondern wo der Allerheiligsten war, dort ist gebaut. Das sagt Jesus Christus, wenn ihr seht, den Gräuelbild hier hängt, dann weißt ihr Bescheid. Satan wird von den Himmel geworfen nach einem Krieg mit dem Engel Gabriel, Michael. Und diese Zahlen, das sind die Zahlen von Satan, 666. Eigentlich in Hebräisch gibt es keine Ziffern. So wie das sind in Hebräisch, das ist diese www. So wie in der bei uns in der arabische bzw. aramäische. Man sagt hier weltweit, das ist ein Fehler, weltweit. In die Schule, ihr lernt, da kommt der Lehrer, der Mathematiklehrer und sagt, das sind arabische Ziffern. Das sind keine arabischen Ziffern. Das sind aramäische Buchstaben. Sondern weil die Araber selber, die haben keine Ziffern. Und wir, die Araber, weil die haben keine Ziffern, die benutzen andere Ziffern, sind von Indien. Und diese Ziffern, was ihr sagt, arabische Ziffern, das sind aramäische Buchstaben, weil die arabische Kultur ist sehr beeinflusst von den Aramäischen, weil die Aramäer damals, die waren den Herrscher in dem Gebiet da unten. Also das sind diese 666, das sind diese www und ich will hier nicht viel erzählen. Nach diesen 3,5 Jahre zeigt seine wahre Gesicht. Und Gott sagte zu den Juden, Jesus sagte zu den Juden, damals sagte, wann die Zeit kommt, betet, dass kein Sabbat ist. Kennt ihr die Geschichte, warum kein Sabbat ist? Weil wenn die am Sabbat fliehen müssen, dann haben die keine Chance. Da gibt es keine Buß, keine Taxe, kein Geschäft ist offen, ist alles zu. Und flieht nicht nach Westen, sondern Osten. Warum? Weil im Westen herrscht diese erste Tür. Hier wird sehr antichristlich sein, in diesem Kontinent. Heißt, er wird hier ruhen, in einer Stadt, die liegt zwischen 7 Bergen. Man sagt Rom, weil Rom liegt zwischen 7 Bergen. Aber das ist jetzt abgesehen, ob Rom oder was anderes. Hier wird der Antichrist total herrschen, sondern heißt, fliegt nach Osten. Das heißt mehr China. Heute Tag, ich sage Gott sei Dank, in China gibt es mehr Christen als in Europa. Dort gibt es über 70 Millionen überzeugte Christen. Ich weiß nicht, ob in Europa gibt es diese 70 Millionen. Da bin ich nicht sicher. Hier diese 3,5 Jahre, die werden sehr heftig. Und am Ende der 3 Jahre, das ist die Schlacht von Harmagedon, und ich werde auch hier nicht viel erzählen, kommt Jesus Christus mit seiner Herrlichkeit, das heißt mit seiner Gemeinde und seinen Engeln auf den Ölberg. Und das wird hier ein Gericht für den ersten Tier und das zweite Tier und seine Anhänger geben. Und der Satan persönlich wird in Gefangenschaft genommen. Der erste Aufstehung, gehen wir zurück ein Bild, das ist die erste Aufstehung. Heißt selig derjenige, der einen Teil an dieser Aufstehung hat, weil hier gibt es kein Gericht. Hier direkt bist du bei ihm. Dann gehen wir zum, ich glaube, das ist der letzte Bild. Hoppla, haben wir geschafft? Okay, in einer halben Stunde bin ich fertig hier. hier fängt an, das sind hier, die werden aufstehen, der Märtyrer von den Juden durch den Antichrist, die ermordet sind und so weiter. Und die werden mit Jesus Christus auch herrschen, 1000 Jahre auf dieser Erde. Und ihr, wer an Jesus Christus glaubt, er darf hier regieren. Als Priester, als Könige, als Pa. Mit Jesus Christus 1000 Jahre Regierung. Nach 1000 Jahren wird Satan nochmal freigelassen und in dieser kurzen Zeit, er wird auch viele Menschen verführen und hier wird den große Schlacht geben und wird Satan, und das ist die zweite Aufstehung zum Gericht, Satan und alle anderen, die Jesus Christus abgelehnt haben, die werden zum Verdammnis geben. Ab hier fängt, das ist die Hochzeit, göttliche Hochzeit, die Ewigkeit, dass kein Mensch sich vorstellen kann oder beschreiben kann. Deswegen werde ich nicht sagen, das ist die Herrlichkeit, neue Erde, neue Himmel, alles ist neu. Alles ist bei ihm eins und in Jesus Christus eins. Bin ich jetzt fertig? Nur mit der hier. Aber ich habe hier ein Wort. Und zwar, was wir jetzt gerade gesehen haben, wie ihr gemerkt habt, es geht hier nicht um Religion. Es geht hier um unsere Rettung. Wie ich sagte, Gott aus lauter Liebe, weil alle Menschen im Prinzip sündige Menschen und die haben den Tod verdient, macht er diesen Rettungsplan für uns Menschen. Jetzt meine Frage an uns alle. Willst du nur Zuschauer sein? Und willst du das nur als mehr Informationen haben? Und okay, jetzt weißt du ein bisschen mehr Bescheid vielleicht. Oder doch? Triffst du die Entscheidung, dass du nicht nur beiseite stehen bleiben sollst, sondern ein Teil von diesem Rettungsplan? Dass du ein Teil von Gottes Familie bist, sagt im Epheserbrief, wer an Jesus Christus glaubt, es ist ein Teil von Gottes Familie ist. Das liegt bei uns und nicht bei ihm. Er hat für uns alles getan, aber jetzt liegt bei uns. Entscheide ich mich für das oder schaue ich nur zu? Es ist noch nicht zu spät. Heißt in der Bibel, wenn ihr seine Stimme heute hört, dann bitte heute reagiert. Warum heute? Weil morgen liegt nicht in deiner Hand. Wer klopft, wird ihn aufgetan, heißt in der Bibel. Wer fragt, er bekommt eine Antwort. Und Jesus wartet auf unsere Herzensrede. Er sagte, ich stehe vor euer Herzens und klopfe ich permanent an. Aber er wartet, dass wir auftun. Ich bedanke mich herzlich für eure Geduld und Aufmerksamkeit und dass keiner ist dabei geschlafen. Ich habe gut geguckt. Vielen Dank.